Einzelvortrag im Sommersemester 2017. Professor Dr. Herbert Seemann, Goethe und die Musik. Mit einer Einführung von Professor Dr. Günther Schnitzler.
Ja, meine Damen und Herren, seitens des Studium Generale möchte ich Sie herzlich zum heutigen Vortrag von Herbert Seemann begrüßen. Mein besonderer Dank gilt natürlich dem Referenten des heutigen Abends, der unsere Einladung, die das Studium Generale, die Freiburger Goethe-Gesellschaft und das Deutsche Seminar unserer Universität gemeinsam ausgesprochen haben und zu unserer großen Freude angenommen und den weiten Weg zu uns mit dem Auto nicht gescheut hat. Abgesehen von dem Vergnügen, dass wir hier in Freiburg, der Hauptstadt Vorderösterreichs, einen wichtigen Abgesandten der K&K Haupt- und Residenzstadt Wien begrüßen können, haben alle drei Veranstalter jeweils gute Gründe, sich auf Herbert Seemanns Vortrag besonders zu freuen. Und zwar erstens das Studium Generale, bei dem Herr Seemann schon einige wichtige Vorträge gehalten und hier in Freiburg publiziert hat. Am frühesten wohl 1979 über Van Swietens Textbuch zu Haydns Schöpfung in dem Band Dichtung und Musik, dann in den Freiburger Universitätsblättern bis hin zu dem von Achim Auerhammer und mir herausgegebenen Band Wort und Ton über das Libretto von Mozarts Entführung aus dem Serail. Die Freiburger Goethe-Gesellschaft begrüßt Herbert Seemann mit Freude, weil er 30 Jahre von 1984 bis 2014 Präsident der österreichischen Goethe-Gesellschaft war. Und diese österreichische Goethe-Gesellschaft wurde 1878 unter dem Namen Wiener Goethe-Verein, den sie bis 2004 beibehielt, gegründet und ist damit die älteste Goethe-Gesellschaft im deutschen Sprachraum. Sie wird im kommenden Jahr also 140 Jahre alt. Seit 2007 verfügt sie zudem über eine prachtvolle Bibliothek und ein Archiv im Stift Kremsmünster, die durch die Initiative des Präsidenten Herbert Seemann eingerichtet wurden. Und ich selbst erinnere mich mit Freuden an das großartige Einweihungsfest damals in Kremsmünster. Und das Deutsche Seminar, für das Deutsche Seminar ist der Vortrag von Herbert Seemann deshalb von besonderer Bedeutung, weil damit die enge Beziehung der beiden germanistischen Institute fortgeführt wird, die in vieler Hinsicht initiiert wurde durch die lebendige Kooperation und wechselwirkenden wissenschaftlichen Gespräche zwischen Gerhard Baumann und Herbert Seemann, die in Wien und in Freiburg stattfanden und die wir bis heute intensiv fortsetzen. Auch die letzten großen Buchprojekte, die ich zu meiner Freude da liegen sehe, diese Buchprojekte sind von Herbert Seemann, so die voluminöse Literaturgeschichte Österreichs, sind nicht nur unter der Mitwirkung der Freiburger Alois Wolf, der ja auch zu meiner Freude hier ist, und Martina Backes entstanden, sondern auch im Freiburger Rombach Verlag erschienen, in dem Herbert Seemann neben seiner Wilhelm Scherer Darstellung auch das auf 8 Bände angelegte biobibliografische Lexikon der Literatur Österreichs, unterstützt auch vom hiesigen deutschen Seminar, vorlegen wird. 2 Bände liegen bereits vor. Meine Damen und Herren, es wäre sinnlos, Ihnen die Liste von weit über 250 Publikationen vorzulesen, die Herbert Seemann verfasst hat, zumal Sie die selbst leicht in den beiden Festschriften entdecken können, die zu seinen beiden letzten runden Geburtstagen erschienen sind. Gestatten Sie mir, aus diesem unglaublichen Lebenswerk nur 2 thematische Schwerpunkte herauszuheben, die natürlich auch mit seinen bereits erwähnten Freiburger Kooperationen zu tun haben. Zunächst sei der Umkreis der österreichischen Literatur im deutschen Sprachraum überhaupt erwähnt, wobei vor allem die Literatur vom 16. bis 18. Jahrhundert besondere Aufmerksamkeit erfährt, aber sobald man das sagt, merkt man sofort, dass diese Zuspitzung ins Irre führt. Denn er hat auch zur Goethezeit überhaupt, zum 19. und 20. Jahrhundert, gleichermaßen umfangreiche Studien vorgelegt. Also versuche ich es mit einem zweiten Schwerpunkt. die intermediale Beziehung Literatur, Musik, Szene. Und in diesem Feld ist Herbert Zehmann fraglos der wichtigste wissenschaftliche Initiator. Lied, Oper, aber auch Operette sind von ihm in ungemein erhellender Weise erforscht worden. Es ist natürlich kein Wunder, dass Herbert Zehmann immer wieder von bedeutenden ausländischen Universitäten zu Gastprofessuren eingeladen wurde, ob Stanford und Ann Arbor in den Vereinigten Staaten, Cordoba in Argentinien, in Rom und Kairo oder, wie es in einem Buchklappentext so generell heißt, er hat in allen Kontinenten der Erde gelehrt. Das ist dann sehr knapp und zutreffend. Überall wollte man von seiner umfassenden wissenschaftlichen Tätigkeit profitieren, zumal er auch die Gabe besitzt, selbst schwierige Zusammenhänge spannend und erhellend darzustellen, ein Meister der Vermittlung. Dass eine nicht mehr übersehbare Zahl von Preisen und Ehrenämtern auf ihn geradezu heruntergeprasselt ist, kann einen nicht verwundern. Mitglied des Senats der Gesellschaft für Musikfreunde in Wien, des Vorstandes der Goethe-Gesellschaft in Weimar, Präsident der Gesellschaft für österreichische Kulturgeschichte und der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste in München, das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Hier höre ich auf. Es wäre noch sehr viel mehr, was ich da erwähnen könnte. Gestatten Sie mir abschließend aber auf eine Besonderheit hinzuweisen. Seine bereits erwähnte Kunst der Vermittlung. Diese konnte man nicht nur bei einer großen Feier zum letzten runden Geburtstag in Wien hautnah erleben, als dort Herbert Zehmann von der gesamten Wiener Prominenz als Institution gefeiert wurde, was aber in Wahrheit ein Zeugnis lebensweltlicher Gegenwart und Offenheit zur Kultur und zur Kunst war. Und das als ein Gespräch von Herbert Zehmann souverän wie unauffällig befeuernd geführt. Diese Vermittlung kann aber noch auf eine andere Fähigkeit zurückgreifen, über die man eben nicht so leicht verfügen kann. Herbert Zehmann kann nicht nur über Dichtung und Musik wegweisend forschen, sondern er vermag als praktisch tätiger Vermittler auch Kunst selbst zu präsentieren. Ich hatte Ihnen sein Gesangsstudium verschwiegen, das ihn zum Beispiel in die Lage versetzte, neben Hermann Prey bei den Herbstfestspielen in Bad Urach als Tenor auf der Bühne hochachtbar zu agieren. Das habe ich selbst in den mittleren 80er Jahren gesehen und bewundernd gehört. Meine Damen und Herren, Dichtung, Musik, Vermittlung. Das ruft geradezu nach einem Vortrag von Herbert Zehmann über Goethe und die Musik. Bitte schön.
Meine Damen und Herren, nach einer solchen Einführung für dich natürlich, meinem Freund Günter Schnitzler, herzlich danke. Wäre es angebracht zu sagen, vielen Dank, wir wissen es jetzt und jetzt gehen wir nach Haus. Wir wollen das aber nicht machen, denn, lieber Günter, eines hast du verschwiegen, was hier besonders wichtig gewesen wäre. Du bist einen Druckfehler erlegen. Ich bin noch immer Präsident der Österreichischen Goethe-Gesellschaft und freue mich unglaublich die 140 Jahre im nächsten Jahr, so Gott will, mit allen Goethe-Freunden feiern zu können. Meine Damen und Herren, Günter Schnitzler ist schuld daran, dass ich diesen Vortrag ausgearbeitet habe, denn er hat einen brillanten Aufsatz über Goethes Liedästhetik geschrieben. Einen vielbezüglichen Aufsatz, der Anregung gibt für viele, viele andere weitere Assoziationen und der vor allen Dingen darauf hinweist, dass eine wirklich zusammenfassende, gründliche Studie zu Goethes Beziehung zur Musik fehlt. Es gibt einzelne Arbeiten unter einzelnen Aspekten, aber eine wirklich gut philologisch gegründete, historisch gut ausgeführte Arbeit gibt es nicht. Goethe und die Musik ist, wie Sie wissen, ein weites Feld der Betrachtung und erst recht eines der wissenschaftlichen Bearbeitung und Forschung. Es umfasst Goethes Erfahrungen mit Musik und Musikern und seine musikalische Vorstellungswelt, wie sie in seiner Dichtung immer wieder aufklingt. Es ist aber noch viel mehr. Es ist eine unerhörte Wirkung, die von seinen Texten in die Welt ausgegangen ist. Nicht nur in die deutsche Dichtung, nicht nur in die deutsche Musik, nicht nur in den engeren Bereich einer Art von Text- und Musikgestaltung. Also nicht nur ins Lied hat er hineingewirkt, denken Sie von Schubert bis Hugo Wolf, gibt es unzählige wunderbare Goethe-Lieder, sondern auch sein Werk hat inspiriert, Faustopern hervorgerufen, oratorienartige Musiken zu schaffen, vieles, vieles andere mehr. Das alles zusammenzuschauen, wäre eine große Aufgabe. Sie ist bislang nicht geglückt. Was wir aber heute unternehmen, obwohl der Titel es suggerieren könnte, ist auch nicht eine großartige Zusammenfassung im Kleinen, sondern eine spezifische Annäherung an dieses Thema unter ganz bestimmten Aspekten. Ich habe versucht, in 5 Kapiteln Ihnen diesen Vortrag mundgerecht darzubieten, und jedes dieser Kapitel trägt einen schmackhaften, zitierten Titel. Der erste Titel also heißt Lieder, die aus den Werken der besten deutschen Dichter gewählt sind. Der Beginn des neuen deutschen Kunstliedes im späten 18. Jahrhundert in Wien. Als sich Goethe in vorgerücktem Alter der österreichischen Dichtung jener Tage erinnerte, die zugleich den Höhepunkt der mozartschen Kunst zur Zeit Josefs II. Bezeichneten, wollte ihm kein anerkennendes Wort einfallen. Da heißt es in den Annalen von 1820, in eine frühere Zeit jedoch durch Blumauers Aeneas versetzt, Wiener Dichter, erschrak ich ganz eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so grenzenlose Nüchternheit und Blattheit doch auch einmal dem Tag willkommen und gemäß hatte sein können. Goethe spricht hier sehr zu Recht etwas Bedeutsames an, dass nämlich im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation die Künste ganz unterschiedliche Entwicklungen nahmen. Während in Wien die Musik dem Höhepunkt zueilte, sind im übrigen deutschen Sprachraum entweder die Künste zu keiner wirklich überragenden Bedeutung gelangt, also die bildende Kunst, oder sie kamen dann in, ja, wo? Auf dem Land zu großer Geltung. Denn verglichen mit Wien war Weimar ein bisschen Land. Und dort, auch interessant gegenüber den anderen kulturtragenden Völkern Europas, dort eben nicht in irgendeiner Reichshauptstadt, sondern in der Hauptstadt eines kleinen Fürstentums. Getragen von ganz verschiedenen Menschen aus verschiedenen deutschen Ländern. Die Österreicher, die da auch hinkamen, waren unbedeutend. Bedeutend waren, wie Sie wissen, aus Württemberg, Schwaben, Wieland, später Schiller, aus Ostpreußen, Herder, Goethe, aus Hessen, machte dann sozusagen das literarische Weimar zu dem, wie wir es heute kennen. Das heißt also, Wien war weit ab von dem literarischen Fortschritt der Zeit und etwa 50 Jahre im Hintertreffen, literaturgeschichtlich gesehen. Ja, was sind denn dann die besten deutschen Dichter, die da in Wien Texte für Lieder anboten? Zunächst ist das Problem gewesen, dass deutsche Texte überhaupt in Wien für Lieder nicht geschätzt wurden. Da heißt es also im Vorwort zur Sammlung deutscher Lieder für das Klavier von Josef Anton Stephan im Jahr 1778, 75 geht Goethe nach Weimar, 1778. Diejenigen, die unter dem Schwalle welscher und französischer Gesänge, die man in allen Häusern, in den meisten wenigstens auf dem Klavier findet, oft vergebens ein deutsches Lied suchen, das sie vielleicht gerne fänden, empfangen hier in 2 Abteilungen eine Sammlung deutscher Lieder, die aus den Werken der besten deutschen Dichter gewählt sind. Ich will Sie jetzt nicht sehr lange mit den Überlegungen, welche Dichter warum da nun zum Zug kamen, quälen. Es sind durchwegs deutsche Rokoko-Dichter, um einen Sammelbegriff hier anzusprechen. Sind die Dichter Hagedorn und Utz und es ist Gleim und es ist also all das bis hin zu Claudius und Bürger, was damals gern gelesen wurde in Wien. Ein großes Reservoir von Texten bot sich den Tonsetzern also in diesem Sinn an. Vom literarischen Weimar war keine Rede und da wusste man auch nicht viel dazu zu sagen. Dieser Musiker Stephan eröffnete seine Sammlung mit einer Komposition des Gedichts »Das Veilchen im Hornung« von Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Dieses Gedicht endet mit einem sentimental-melancholischen, höhere literarische Ansprüche dieser Zeit kaum erreichenden Text. Der kalte Nordsturm tötet das zu früh erblühte Veilchen. Musst sterben, Veilchen, weil du musst, alt einen Tag, oh weh. So stirb an meines Mädchens Brust, dass ich dich sterben sehe. Empfindsam, wehmütig, aber auf jeden Fall galant, endet dieses Gedicht und es ist Ihnen ein bisschen dieses Motiv schon bekannt. Sie kennen es von Mozarts Veilchen her, mit dem Text von Goethe. Am Schluss dieses Gedichts aber von Gleim deutet eine moralisierend sentimentale Wendung symbolisch auf die alles Leben erfassende Vergänglichkeit und auf die Gewissheit eines letztlichen sinnvollen Lebensabschnitts und Abschieds. Zu diesem empfindsam gestalteten, in sich anmutig verblümten Sujet passte ein Gedicht Goethes vorzüglich. Sein Singspiel Erwin und Elmire enthielt die anmutige, symbolisch gemeinte Romanze vom Veilchen. Die scherzhaft anmutige, schließlich rührende Stillage entsprach dem literarischen Geschmack des noch immer von der deutschen Aufklärungsdichtung, dem Rokoko, angezogenen Wiener Publikum. Goethes Singspiel war zwar erschienen, aber nicht wirklich in Wien bekannt. Interessant ist nun, dass gerade dieses Gedicht Goethes 1778 unter dem Titel »Das Veilchen auf der Wiese« und unter dem falschen Verfassernamen von Gleim, man kannte ja das andere Gedicht von Gleim, also schrieb man nun dieses von Goethe stammende wieder Gleim zu. Und dann erschien es noch einmal in einer Sammlung des Wiener Komponisten Karl Friebert, wieder unter dem Titel »Das Veilchen auf der Wiese«, diesmal ohne Autorenbezeichnung. Mozart dann hat es 1785 vertont. Aber ohne zu wissen, in welchem Zusammenhang dieses Lied in Erwin und Elmire steht. Dort ist nämlich das Veilchen die geknickte Seele des Liebhabers, also gerade andersrum. Und das Interessante ist natürlich, dass daher Mozart selber, Sie kennen diesen Schlussvers, das arme Veilchen, es war ein herziges Veilchen, selbst anfügen konnte in dem Verständnis, es handle sich tatsächlich um diese sehr nette, verblümte Geschichte vom armen Veilchen und damit basta. Nun, diese Rokoko-Dichtung, die die Wiener damals inspirierten, galten aus der Wiener Perspektive für die besten deutschen Dichter. So kann man sich irren, wenn man zeitgenössische Literatur bewertet. Meine Damen und Herren, also, in Wien steht nun tatsächlich dieses Bemühen, sich der deutschen Dichtung zu öffnen, und zwar jener Deutschen, die man eben versteht, am Anfang einer ganz großen Liedtradition. Und in diese Liedtradition ist aus einem falschen Verständnis, aber dann doch aus sehr viel Zustimmung, Goethe früh mit einbezogen worden. Die Vorgeschichte also, dieses Liedbemühens in Wien endet 1810. Jetzt wird man auf Goethe aufmerksam und der Erste, der auf Goethe wirklich aufmerksam wird, ist kein Österreicher. Natürlich nicht. Es muss Beethoven sein, der ebenfalls ein Deutscher ist und der die aufgeklärte Dichtung längst hinter sich gelassen hat und ganz neuen Ufern zustrebt und damals 1810 in jedem Fall mindestens Schiller schon heiß geliebt hat. Vielleicht könnten Sie mir, ich komme also zum zweiten Teil meines Vortrags, vielleicht könnten Sie mir eine Ausgabe von Goethes und Schillers vollständigen Werken zukommen lassen. Die zwei Dichter sind meine Lieblingsdichter. Brief Beethovens an Breitkopf und Hertel in Leipzig, datiert Wien am 8. August 1809. Beethoven eröffnet Goethes Gedichten seine Tonsprache. Das war epochal. Und das ist sehr schwierig zu begreifen, wenn man sich fragt, wie über Nacht gleichsam ein Verständnis für die lyrische Sprache Goethes hier eingesetzt hat. Goethe war damals für die Musik eine Größe, die vor allen Dingen Reichert und Zelter in Mittel- und Norddeutschland weiter gefördert hat. Dem Wiener Liedschaffer um 1800 hat erst Beethoven den Weg zu Goethe eröffnet. Seinem literarischen Verständnis und dem einer neuen künstlerisch ambitionierten Generation Wiens erschloss sich nun und besonders seit der von Metternich geförderten Gesamtausgabe der Schriften Goethes, das war für Metternich ein wichtiges Anliegen, im Jahr 1810, jene poetische Welt, die so unendlich weit über die anmutigen und melancholischen, scherz- und ernsthaften Stereotypen der traditionellen deutschen Lyrik des 18. Jahrhunderts hinausging. Es ist der Reichtum der individuellen Herzens- und Geistesregung, die von sich aus in heiterer Seligkeit oder im Schmerz der Wehmut die Welt erfasst. Und jetzt haben Sie schon mitgedacht, als Kenner des, Beethovenschen Liedwerks werden Sie gedacht haben, heitere Seligkeit, da spricht er sicher von einem gemalten Band. Und wenn er von Wehmut spricht, Herbert Zehmann, dann ist es sicher Wonne der Wehmut gemeint. Und Sie haben ganz recht. Schon 1792 hatte Beethoven Goethes Mailied aus den Schriften von 1789, Goethes Schriften von 1789 kennengelernt und vertont. Die Identifikation von lyrischem Ich und der es umgebenden Natur, die die Seligkeit des Liebensempfindens spiegelt, das sprach dieses Gedicht, dieses Mailied für ihn so unerhört neu aus. Und Beethoven verstand es. Als Beethoven dann 1810 die Komposition des Liedes mit einem gemalten Band an das Ende einer kleinen Dreiergruppe von Goethe-Liedern, es ist das Opus 83, setzte, klang diese Dimension des Mailieds von 1792 wohl noch nach. Doch diesmal führte der Komponist die Entfaltung der Liebesempfindungen und der Weltbegegnung um einen entscheidenden Schritt weiter. Er stellt an den Anfang die Komposition von Wonne der Wehmut, lässt das Lied Sehnsucht, was zieht mir das Herz, so folgen und mit einem gemalten Band beschließt Beethoven die Gruppe. Beethoven geht es also um eine für ihn, nicht für den Dichter, für ihn, für seine ethischen und ästhetischen Intentionen sinnvolle Textzusammenstellung. Von Liebessehnsucht und Liebesklage, Wonne der Wehmut, führt der Komponist zu sehnsüchtiger Hoffnung und erstem Liebesglück, Sehnsucht. Und am Ende steht die Liebeserfüllung. Schon Goethe hatte sie verbunden mit einer kühnen, neuartigen Beziehung von Gefühl, freier persönlicher Entscheidung und ethischer Konsequenz. Ethischer Konsequenz, da sind wir bei Beethoven und da war er besonders daran interessiert. Und die ethische Konsequenz, die alles bisher Gesagte überhöht, steht für ihn am Ende. Fühle, was das Herz empfindet, reiche frei mir deine Hand und das Band, das uns verbindet, sei kein schwaches Rosenband. Auf diese Aussage kam es Beethoven nun ganz besonders an. Er wiederholt zunächst das Eingangswort fühle, sodass es drängenden, nachdrücklichen musikalischen Charakter hält. Dann folgt die ganze Strophe, deren letzten den Liebesbund bestätigenden der Komponist noch einmal bringt, aber durch ein vorausgesetztes Ja nachdrücklich pointiert. Ja, sei kein schwaches Rosenband. Dann wiederholt Beethoven die ganze Strophe und hebt den Schlussvers durch abermalige Repetition ohne Ja und ein weiteres Anfügen der Worte kein schwaches Rosenband noch einmal hervor. Damit klingt diese Liedschöpfung aus. Wenn Sie genau zusehen, meine Damen und Herren, was ich Ihnen hier angeboten habe, das zeigt, wie sehr Beethoven das Wort nützt, die Dichtung nützt für seine Aussage. Das war etwas ganz Neues. Das war revolutionierend in der Musik. Und da konnten Reichert und Zelter vertont haben, so viel sie wollten, an das kamen sie nicht dran. Auf diese Aussage also kam es Beethoven an. Man sieht, durch Beethovens künstlerische Intentionen entfaltet sich in diesem Opus 83 eine individuelle Liebesbeziehung im Zeichen einer ethischen Vorstellung. Beethoven vereinigt unter solchem Aspekt drei Texte Goethes aus ganz verschiedenen Lebensepochen. 83, 89, 1802. Und die nicht in chronologischer Abfolge. Mehr noch, der Tonsetzer schließt dem Dichter gegenüber willkürlich, für das musikalische Ziel jedoch höchst sinnvoll, drei Texte zu einer künstlerischen, das heißt poetisch-musikalischen Einheit zusammen und ergreift durch dieses textliche Engagement recht entscheidend in deren poetische Struktur ein. Musste das nicht einer mit so hoher Selbstbewusstheit wie Goethe Schaffenden befremdet haben? Konnte er Goethe denn in solchen Zusammenhängen überhaupt erkennen, welch ungeheurer Fortschritt durch Beethovens literarische und musikalische Kapazität, und die literarische war nicht gering bei Beethoven, und auch mit Hilfe seiner Texte im deutschen Liedschaften erreicht worden war? Das sind Fragen, die zunächst einmal ganz klipp und klar kulturgeschichtlich, mit kulturgeschichtlicher Einsicht verneint werden müssen. Goethe konnte das nicht erkennen. Außerdem, was sollte er denn jetzt literaturgeschichtlich und musikgeschichtlich über seine Dichtung nachdenken und über Beethoven? Das war pulsierendes Leben, das war mit zu erleben. Und da musste er sehen, dass da nicht mehr so vorsichtig vorgegangen wurde wie bei Zelter oder bei Reichert. Beethoven wusste sehr wohl, dass die deutsche Dichtung, wie sie das literarische Weimar um 1800 repräsentierte, seiner Kunst der ästhetischen und ethischen Weise Maßstab sein konnte. Beethovens Begeisterung für Goethe und Schiller entspringt nicht nur aus der bloßen Freude an deren Dichtung, sondern auch aus der Erkenntnis, dass hier neue Wege für die eigene Musik zu gewinnen sind und ethische Maßstäbe. Die Persönlichkeit und das Werk Goethes bedeuten für Beethoven die Erfüllung der Sendung deutscher Dichtung. Das entscheidende Wort in dieser Hinsicht spricht Beethoven zugleich mit dem Tadel über Goethes allzu verbindliches Benehmen der höfischen Gesellschaft in den böhmischen Bädern aus. Am 9. August, das kennen Sie, am 9. August 1812 schreibt der Komponist aus Franzensbrunn an den Verlag Breitkopf und Hertel in Leipzig, es zieme diese Art des Verhaltens einem Mann wie Goethe nicht, es ist nicht gut. Und das Entscheidende ist aber nicht, wie er sich verhält, Goethe. Leider hat man das, wenn man diese Passagen zitiert, immer wieder hervorgehoben. Das ist ein Unsinn. Wichtig ist, was er von Goethe hält. Nämlich, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen sein sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können. Also, Dichter wie Goethe und Schiller sind die ersten Lehrer der Nation. An verschiedenen Stellen des Briefwechsels von Beethoven kommt diese ausgesprochene Bewunderung des Öfteren vor. Goethe und Schiller sind die großen Künstler und sie haben entscheidend, politisch entscheidend, staatstragende Bedeutung für Beethoven. Das kommt auch zum Ausdruck, wenn Beethoven seinem Verleger, der die erwünschte Übersendung der Egmont-Musik an Goethe verzögert, halb scherz und halb ernsthaft mahnend schreibt: Schicken Sie doch die ganze Partitur, meinetwegen abgeschrieben auf meine Kosten, an Goethe. Wie kann ein deutscher erster Verleger gegen den ersten deutschen Dichter so grob sein? Also geschwinde die Partitur nach Weimar. Man kann gar nicht genug über solche Äußerungen nachdenken, gar nicht genug hoch die ethische Motivation des Lebens von Beethoven schätzen. Wir kommen zum dritten Abschnitt dieser Ausführungen. Wie die deutsche klassische Dichtung sich ausnimmt, wenn sie von der Lyra eines Böhmern begleitet wird. Brief von Johann Wenzel Tomaschek an Goethe, datiert Juni 1820. Das ist nun ein Einschub, ein kulturgeschichtlicher. Ein Einschub, der etwa musikhistorisch zwischen Beethoven und Schubert liegt. Im Jahr 1812 trafen sich die im böhmischen Bad Teplitz die beiden repräsentativen deutschen Künstler ihrer Zeit, Goethe und Beethoven. Goethe hat nun das, was ich Ihnen jetzt von Beethoven mitgeteilt habe, natürlich spontan erfahren. Sie, größter deutscher Dichter, Hofstaat von Wien, das geht doch nicht so. Also, Goethe reagiert und schreibt Folgendes. Goethe schreibt am 2. September 1812 aus Karlsbad an seinen Freund, den Komponisten Karl Friedrich Zelter in Berlin. Beethoven habe ich in Töplitz kennengelernt. Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt. Allein, er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genussreicher macht. Das ist natürlich typisch Goethe und typisch souveräne Haltung eines Mannes, der nicht mit so leidenschaftlicher Hingabe, fast schon ertaubt, an seiner Kunst hängen, diese Kunst zu dem Ideal seines eigenen Volkes machen möchte. Zelter hat nichts anderes zu tun, als sich ein bisschen die Hände zu reiben und zu sagen, ja, der Beethoven, das ist ja Konkurrenz sozusagen für mich in Berlin. Und antwortet daher, was Sie von Beethoven sagen, ist ganz natürlich. Auch ich bewundere ihn mit Schrecken. So geht es also nun dahin. Und so in der Mitte drinnen entdeckt nun der damals bedeutendste böhmische Tonsetzer Johann Wenzel Tomaschek, seinen Goethe. Und sein Herr, Graf Bucquoy, macht dann die beiden Herren miteinander bekannt. Und es kommt nun zu einer Aufführung, der immerhin über 40 Goethe-Lieder von Johann Wenzel Tomaschek. Wir haben die in Wien herausgebracht und wenn Sie Lieder singen, so werden Sie diese Lieder als sehr angenehm empfinden. Die kann nämlich fast jeder singen. Es ist ein Tonumfang, der fast für jeden erreichbar ist. Sie sind sehr eingängig, sehr melodiös und sind richtig hübsch. Sind nicht ganz so hanebüchern wie die Zelterschen, nicht ganz so hanebüchern wie die Reichertschen. Sie haben ein schönes Melos und versuchen nun, dem goetheschen Wollen entgegenzukommen, ohne sich ganz selbst aufzugeben. Damit wir ein bisschen was zu lachen haben in dieser ernsten Angelegenheit hier, führe ich Ihnen diese Machart des Thomaschek vor. Keine Angst, ich werde es nicht singen, ich werde Ihnen nur von dem Textarrangement etwas erzählen. Also, was macht Thomaschek mit diesen über 40 Liedern? Und ich wähle nun eines dieser Lieder aus. Und das ist schon jenes Lied, das am deutlichsten die Eingriffe des Komponisten zeigt. Das heißt an Lina, eigentlich an Lina, ist ein Druckfehler, und daher wissen wir, aus welcher Ausgabe Thomaschek diese Texte gewählt hat. Wenn Thomaschek in das Textarrangement behutsam eingriff, dann nur um der gefälligeren musikalischen Präsentation des Wortlauts halber. Ein scherzhaft anmutiges Lied wie etwa an Lina lässt Thomaschek zunächst in der originalen Folge der drei Strophen ablaufen. Da die letzte, dritte Strophe einen scherzhaft elegischen, sehnsüchtigen Charakter annimmt, moduliert Thomaschek und schließlich, über die goethische Vorlage hinausgehend, die ersten beiden Strophen in der Gedicht und Komposition eröffneten, scherzhaften Stillage noch einmal zu wiederholen. Das heißt, aus drei Strophen werden fünf Strophen. Und das liest sich ganz einfach so. Liebchen, kommen diese Lieder jemals wieder dir zur Hand, sitze beim Klaviere nieder, wo der Freund sonst bei dir stand. Lass die Saiten rasch erklingen und dann sieh ins Buch hinein. Nur nicht lesen, immer singen, und ein jedes Blatt ist dein. Ach, wie traurig sieht in Lettern, schwarz auf weiß das Lied mich an, das aus deinem Mund vergöttern, das ein Herz zerreißen kann. Ja, das war Goethe. Vielbezüglich, nicht nur im galanten Scherz stehen bleiben. Und da dachte sich Thomaschek, na, so kann es doch nicht enden. Das bringt dem Sänger keinen Erfolg und dem Kompositeur auch nicht. Also wie ist das? Liebchen, kommen diese Lieder jemals wieder dir zur Hand? Sitze beim Klaviere nieder, wo der Freund sonst bei dir stand. Lass die Saiten rasch erklingen und dann sieh ins Buch hinein. Nur nicht lesen, immer singen und ein jedes Blatt ist dein. Ach, wie traurig sieht in Lettern, schwarz auf weiß das Lied mich an, das aus deinem Mund vergöttern, das ein Herz zerreißen kann. Liebchen, kommen diese Lieder jemals wieder dir zur Hand? Sitze beim Klaviere nieder, wo der Freund sonst bei dir stand. Lass die Saiten rasch erklingen und dann sieh ins Buch hinein. Nur nicht lesen, immer singen und ein jedes Blatt ist dein. Das ist was anderes jetzt. Ne? Allein schon Thomascheks Textversion setzt einen dermaßen heiteren Akzent, dass die sehnsuchtsvolle, wehmütige und doch galante Stimmung der dritten Strophe, mit der ja Goethes Verse ausklingen, überspielt wird. Da schlägt sozusagen die Tradition dem guten Thomaschek etwas vor, was eigentlich ein Missverständnis des Textes ist. Aber Sie werden jetzt fragen, und wie sieht es sonst aus? Sonst sieht es gut aus. Keine Strophe zum Erlkönig mehr, keine Wiederholung mehr. Es geht alles wunderbar dahin. Und es geht so gut dahin, dass Thomaschek seine Lieder Goethe mit großem Erfolg vorführt. In Eger kommen sie zusammen und jetzt passiert etwas. Das ist für alle Klaviervirtuosen der Gegenwart eine recht große Herausforderung, wenn sie es auch so machen wollten. Der gute Thomaschek hatte seine Kompositionen in Prag vergessen. Er hatte also keine Noten. Bei den Noten aber waren noch die Texte. Die waren natürlich nicht zu haben. Also, ein Bekannter, der Rat Grüner, gibt ihm eine Goethe-Ausgabe. Die stellt er vor sich aufs Pult des Hammerklaviers. Und jetzt geht's los. Dort liest er die Texte, er singt sie auch und begleitet sich selbst. Und Goethe, damit er den Ausdruck des Pianisten, der eigentlich ein Verzweifelter sein müsste, authentisch wahrnimmt, erwartet ein entsprechendes Vorgehen des Thomaschek. Im Gesicht muss man lesen, was ihn bewegt. Setzt sich ihm gegenüber und verfolgt nun jedes jedes Lied, jeden Vortrag eines Liedes ganz genau. Goethe war sehr angetan davon und Sie werden es auch sein, wenn Sie diese Lieder zur Hand nehmen. Der vierte Abschnitt, meine Damen und Herren. Goethes Gedichte fielen in die jugendliche Seele Schuberts wie Feuerfunken. Tomascheks, die Stimmung an objektivierende Vorgangsweise und daher geringfügigen Veränderungen, zeigt sich besonders in Tomascheks Komposition von Goethes Schäfers Klagelied. Vorspiel und Begleitung folgen der melancholischen Grundstimmung der ersten drei Strophen des Gedichts. Schäfer schaut hinüber zur Türe der Geliebten, die bleibt verschlossen. Die vierte und fünfte Strophe werden entsprechend dem Naturbild, das von Regen, Sturm und Gewitter handelt, musikalisch stürmisch angepasst. Die letzte Strophe sinkt wieder in die allgemeine Melancholie zurück. Sie merken schon, das ist ein Verfahren, das gleichsam von der Außenperspektive auf den Schäfer blickt, auf dessen Stimmung, auf das, was da verloren gegangen ist und dann wahrnimmt, wie die Natur in entsprechender Art und Weise zu dieser Stimmung sich dazugesellt. Man sieht, Tomaschek geht es um den gesamten Welt- und Naturausschnitt, in den der Schäfer gestellt ist. Es geht ihm auch hier nicht um die Rolle des klagenden Schäfers, nicht um das von Goethes Versen angesprochene Ich. Darum aber ging es zur gleichen Zeit einem anderen Komponisten. Das war Franz Schubert in Wien. Ihn interessierte nicht die Naturstimmung um ihrer selbst willen, sondern als Spiegelung der individuellen Empfindung oder als Kontrast zum Liebesschmerz des Schäfers. Das individuelle Schicksal, die Empfindung des einzelnen menschlichen Herzens, schuf die einheitliche Perspektive von Schuberts schöpferischem Zugriff. Eine fatale Geschichte, wenn man damit Goethe begeistern wollte. Denn Schubert quasi überholt jetzt vom Individuum her, von der Betrachtung des Individuums her, die Literatur, die gerade über die Individualität des menschlichen Daseins ihren Höhepunkt erreicht hat. Aber jetzt kommt er von einer ganz anderen Seite her und propagiert wieder das Individuum. Das ist aber ein anderes Individuum, ein anderes Interesse als bei Goethe und Schiller und so weiter. Drücke ich mich einigermaßen klar aus? Denn Goethe kam ja über den Sturm und Drang und Herde und all diese Dinge dorthin, wo er damals war. Schubert, der kennt keinen Sturm und Drang, der kennt keinen Kant und kommt eigentlich aus der Aufklärung heraus in eine Neoempfindsamkeit, wie ich diese Zeit um 1810 bezeichne. Und daher ist ihm Klopstock so sehr nahe am Anfang. Und daher ist er begeistert vom Erlkönig von Goethe. Er fragt natürlich zunächst gar nicht, was ist von wem und welche literarhistorische Position, völlig lächerlich, haben denn diese Leute? Sondern er sieht nur, hier gibt es neue seelische Dimensionen zu erschließen und die interessieren ihn. Im Pathos des Gluck, des Klopstock am Anfang und dann in allen Sujets, die Goethe angeboten hat. Und jetzt wird Schubert klar, was mit der goethischen Dichtung erreicht wurde, für ihn, künstlerisch. Das ist ein Dichter, der alles kann. Da haben wir vom Scherzhaften bis zum Ernsthaften, vom Lehrhaften bis zum Pathetischen. Alles, was die menschliche Seele bewegt. Und dieser spürt danach, und daher hat er so viele Goethe-Gedichte vertont, 61 an der Zahl, das ist also ungefähr ein Zehntel des Schubertschen Liedwerkes. Das Kühne, das Neue an Schuberts Musik war zugleich jenes neue Textverständnis, ein Individualitätsverständnis, das in neuem, anderem historischen Zusammenhang doch noch eine besondere Wahlverwandtschaftlichkeit zu Goethes lyrischer Kunstwelt zeigte. Was hatte jene Eigentümlichkeit zur Folge, die namentlich in der älteren Wiener Generation anfangs nicht recht Eingang finden wollte? Aber doch und gerade mit der Komposition goethischer Gedichte hat er dann doch seine begeisterte Aufnahme in Wien erreicht. in der österreichischen Nationalenzyklopädie aus dem Jahr 1836, die Verfasser erlebten ja die Zeit Schuberts noch mit, steht: Hauptsächlich war es seine geistvolle Komposition des goethischen Erlkönigs, welche allgemeinen Beifall erhielt und seinen Ruf als Tonsetzer für immer gründete. Dieser folgten eine Menge gleich vortrefflich komponierter Lieder und Balladen von Goethe, Schiller, Heine, Seidel, die seinen Ruf noch mehr erhöhten. Und jetzt werden Sie fragen, ja, und wie reagierte, Sie wissen es ja, Goethe auf Schuberts schüchterne Annäherung? Schubert schickt am 17. April 1816 mit einem Brief von Josef von Spahn, seinem Freund, einige Kompositionen goethischer Gedichte nach Weimar, Erlkönig, Rastlose Liebe und so weiter. Und am 16. Juni 1825 hat Goethe die Sendung in der Hand und er verzeichnet im Tagebuch am 16. Juni 1825 Sendung von Schubert aus Wien, von meinen Liedern Komposition. Und dann der berühmte Brief, den ich Ihnen jetzt nicht vorlese, Euer Exzellenz, mit größter Hochachtung, Ihr ergebenster Diener Franz Schubert. Die Antwort, wie Sie auch wissen, blieb aus. Warum? Den alternden Dichter mag die Kühnheit überrascht haben, mit welcher der junge Komponist die verschiedenartigsten Texte, seiner Texte, an die Musik band. Sind wir bei der Liedästhetik von Goethe. Goethe konnte das gar nicht verstehen, dass riesige Balladen von Schubert vertont wurden. Das waren ja keine Lieder mehr, nicht mal Kantaten. Das waren ganz große, musikalische, neuartige Kunstwerke. Vielleicht erschien es ihm auch als unreife Übereilung, wenn selbst Gedichte, die auch textlich eben den Rahmen des einfachen, kurzen, strophischen Liedes, wie die Ästhetik der Zeit es propagierte, sprengten. So hatte Schubert auf die Sesenheimer Zeit zurückgehende Gedicht Willkommen und Abschied recht individuell und packend auf seine Weise verstanden. Aber allein durch eine Fülle von Verswiederholungen, durch eine theatralisch-rezitativische Einleitung und dann noch verbunden mit einer arienhaften Stretta am Ende, das kann Goethe nicht gefallen haben. Aber ob es ihm gefallen hat oder ob es ihm nicht gefallen hat, ist hier gar keine Frage. Denn im Jahr 1825 war Goethe mit so vielen Dingen beschäftigt, dass er irgendwelche Sendungen, die aus seiner Perspektive irgendein Komponist ihm zusandte, überhaupt nicht bemerkte. Bemerkte schon, aber überhaupt nicht näher ansah. Was war da alles los? Der Weimarer Theaterbrand, die Neubaupläne, die Tätigkeiten um das 50-jährige Regierungsjubiläum Karl Augusts, um das eigene Jubiläum der 50-jährigen Anwesenheit in Weimar, mit den Arbeiten am Faust und Goethe war völlig überlastet und kränkelte das ganze Jahr hindurch. Da blieb keine Zeit, Lieder aufmerksam zu hören und aus dem Notenbild schließlich gewann Goethe keine Vorstellung. Als dem alten Greisendichter zum ersten Mal am 24. April 1830 der Erlkönig erklang, hat er zwar ausdrücklich dieses Erlebnis im Tagebuch festgehalten, aber die eigentliche musikalische Bedeutung des Liedes wohl kaum erfasst. Der Sängerin Wilhelmine Schröder macht er ein großes Kompliment. Ja, wenn man das Lied, die Ballade so singt, dann wird klar, welch großes Kunstwerk das ist. Also eigentlich, wenn man so singt, wenn man die Stimme hat, dann hilft man dem armen Schubert auf die Sprünge. Nun, Schubert, wie Sie wissen, ließ sich von der Welle der Begeisterung, die Goethe in Wien zur Zeit des Erscheinens seiner Schriften entgegenschlug, emportragen. Einer der Freunde des Komponisten, Ernst von Feuchtersleben, spricht von der unerhörten Wirkung Goethes in Wien zu dieser Zeit und insbesondere auf Schuberts Freund Johann Meyerhofer, der selbst dichtete. Er sagt auch, war diese Einwirkung Goethes tief und dauernd und prägte sich besonders in Mayrhofers Gedichten mitunter bis zum Scheine der Nachahmung aus. Er lebte noch jene Zeit mit, in welcher neue Werke von Goethe erschienen und auf das begierige Publikum wirkten. Jetzt ist Aufklärung passé, jetzt wirft man sich auf Goethe und jetzt wirft man aus welcher Haltung, wie könnte ich das jetzt für Sie mit einem Verständigungsbegriff nennen? Also vom Rokoko sind wir ausgegangen und jetzt sind wir im Biedermeier. Die biedermeierliche Geistigkeit, die einerseits die Wertmaßstäbe der Aufklärung weiterführen, aber nun die Prägung solcher Werte durch Goethe und Schiller wahrnimmt, erfüllt das, was man Biedermeier nennt. Goethes Gedichten ist Schubert vom Jahr 1814 bis zum Jahr 1823 unverändert treu geblieben. In fast gleichmäßiger Dichte vertonte der Komponist Jahr für Jahr Verse aus Goethes Lyrik. Man hat dann im Nekrolog im Jahr 1829 auf Schubert Folgendes festgehalten. Und immerhin weiß der Dichter Eduard von Bauernfeld. Vorzüglich waren es Goethes Gedichte, welche in die frische, jugendliche, noch ganz unbefangene Seele Schuberts wie Feuerfunken fielen, aber auch darin etwas antrafen, was Feuer fing. Schreiber dieses, also Bauernfeld, erinnert sich, wie ihm Schubert vor einigen Jahren die Wirkung deutlich machen wollte, welche die erste Lektüre des kleinen Gedichtes »Rastlose Liebe« in ihm hervorbrachte. Ich denke, wir kennen sie alle, diese Wirkung. Das ist ein wunderbarer Satz, wunderbar stilisiert, obwohl von einem Österreicher. Also, Bauernfeld sagt nicht, dass Schubert adäquat die Gedichte Goethes vertont, sondern er sagt, seine Kompositionen zeigen, welche Wirkung in ihm diese Verse hervorgerufen haben. Das heißt, er gestaltet völlig frei, musikalisch, künstlerisch, das, was er empfindet. Natürlich an der wunderbaren Textgrundlage, aber nicht in dem Sinn, auf den Textdichter Rücksicht zu nehmen, sondern im Ausleben seiner eigenen künstlerischen Potenz. Er lebte noch jene Zeit mit, in welcher neue Werke von Goethe erschienen und auf das begierige Publikum wirkten. Und immer aufs Neue, bis hin zum westöstlichen Divan, wie Sie ja wissen, hat Schubert Goethes Lieder vertont. Das ging ja manchmal so weit, dass er ein Gedicht in zwei Versionen anbot. Etwa, also an welches Gedicht denken wir jetzt? Zum Beispiel an den Mond. Da streicht er zwei Strophen, damit sie gerade werden. Es sind nämlich 9 Strophen insgesamt. Und es sollte dann doch so sein, dass 2 Strophen hintereinander abfolgen, jeweils so, dass zu einer Melodie immer 2 Strophen gesungen werden. Daraus wird die erste Fassung an den Mond, die Sie alle kennen. Und es ist typisch für Schuberts literarisches Verständnis, dass die Striche durchaus erfolgten, und zwar völlig logisch, aus der Überzeugung, dass die gestrichenen Texte eigentlich nur Zugaben zu dem eigentlich stringenten lyrischen Motiv sind. Wer die gesamten 9 Strophen des Gedichts an den Mond kennt, weiß, dass Schubert nicht recht hatte. Das sind keine Zugaben, sondern aus einem ganz bestimmten Grund hat Goethe diese Abfolge für richtig gehalten und sie ist es. Kurze Zeit später erkennt das Schubert, schreibt eine zweite Fassung mit allen 9 Strophen, die selten gesungen werden. Aus Goethes später Lyrik des westöstlichen Divan hat Schubert nicht nur die beiden wunderbar innigen Suleika-Gedichte in Musik gesetzt, sondern auch aus dem Buch der Liebe zwei scherzhafte Liebesgedichte versunken und Geheimes. Und ausgerechnet die beiden, die dann Goethe von Marianne von Willemer aufgenommen hat, in den westöstlichen Divan vertonte er auch. Ein weites Feld tut sich hier auf, alleine das wäre ein Vortrag für sich. Sie aber, meine Damen und Herren, und ich auch, lieben es, doch das Segel bei Zeiten dem Land wieder zuzudrehen und in den Hafen, in den sicheren Hafen des Erkannten und Bewussten zurückzufinden. Letztes Zitat. Es kommt darauf an, den Hörer in die Stimmung zu versetzen, welche das Gedicht angibt. So also lautet die Maxime von Vertonungen, die Goethe und Zelter vereint, den hanebüchernen Komponisten mit dem großen Dichter. Wie ganz anders hatten die Komponisten, die Goethe bisher persönlich kennengelernt, mit denen er selbst zusammengearbeitet hatte, ihre Musik dem dichterischen Wort zugefügt. Wir haben von Reichert, wir haben Reichert erwähnt, wir haben Zelter erwähnt. Recht deutlich und des Öfteren sprach Goethe vor allen Dingen Zelter gegenüber von der begleitenden Funktion der Musik gegenüber dem Text im Briefwechsel eben mit Zelter. Die eindeutigste Charakteristik enthält wohl der Brief aus Karlsbad vom 2. Mai 1820. Die reinste und höchste Malerei in der Musik ist die, welche du, Zelter, auch ausübst. Es kommt darauf an, den Hörer in die Stimmung zu versetzen, welche das Gedicht angibt. In der Einbildungskraft bilden sich alsdann die Gestalten nach Anlass des Textes. Sie weiß nicht, wie sie dazu kommt. Muster davon hast du gegeben in der Johannes Epos, Mitternacht und so weiter. Deute mir an, wer außer dir dergleichen geleistet hat, Töne durch Töne zu malen, zu donnern, zu schmettern, zu plätschern und zu patschen, ist detestabel. Das Minimum davon wird als Tüpfelchen aufs I in obigen Fällen weislich benutzt, wie du auch tust. Und so verwandle ich Ton und gehörloser Goethe, obgleich gut hörender, jenen großen Genuss im Begriff und Wort. Ich weiß recht gut, dass mir deshalb ein Drittel des Lebens fehlt, aber man muss sich einzurichten wissen. Beethoven und Schubert im Himmel, wenn ich sage, der Arme, und das ist er auch in gewisser Weise, der arme Goethe. Weil ihm nicht nur ein Drittel an Genuss, an Verständnis für Musik verloren gegangen ist, sondern weil er vor allen Dingen die größten Vertonungen seiner Werke zu seinen Lebzeiten nicht erkannt hat. Einerseits charakterisiert Goethe sein beschränktes musikalisches Verständnis, allerdings auch sein geniales Sprach- und wortmelodisches Empfinden. Andererseits begrenzt er höchst bestimmt im Bewusstsein seines eigenen Kunstwollens den Reichtum der musikalischen Vorstellungswelt auf die engste Textnachfolge. Hier erweist sich die Distanz zu Beethovens und erst recht zu Schuberts souveränen künstlerischen Bestrebungen. Unter solchen Auspizien kann man Goethe mittelmäßige musikalische Talente, die sich vom poetischen Wurf stärker dominieren ließen, recht. In diesem Sinn entsprach Goethes Vorstellungen vor allem die Musik Reicherts und später Zelters. Deine Kompositionen fühle ich sogleich mit meinen Liedern identisch. Die Musik nimmt nur wie ein einströmendes Gas den Luftballon mit in die Höhe. Bei anderen Komponisten muss ich erst aufmerken, wie sie das Lied genommen, was sie daraus gemacht haben. Diese Worte geben Folgendes zu bedenken. Einerseits treffen sie ex negativo jene neuartigen Bemühungen um das Kunstlied, die Beethoven und Schubert so hervorragend gerade mit Hilfe goethischer Texte ins Werk setzten. Andererseits fühlte Goethe offenbar, dass seine Verse durch die Musik Zelters eben nicht manipuliert, kaum verändert wurden in Diktion und Klang. War es also diese erkannte künstlerisch-musikalische Schwäche, die ihm, dem Dichter, gerade recht war? Ist, neben Zelters lauterem Charakter, auch daraus die unverbrüchliche Freundschaft zu erklären, die bis zu des Dichters Tod dauerte? Oder war es nur Goethes musikalisches Unverständnis, das diesen Satz hervorbrachte? Als Zelte in Berlin im Jahr 1810 seine sämtlichen Lieder, Balladen und Romanzen für das Pianoforte mit einer Reihe von Goethe-Kompositionen erscheinen ließ, eröffneten 1810 zur selben Zeit Beethovens Vertonungen in Wien goethischen Gedichten die tatsächlich neue und entscheidende Dimension der Wirkung. Neben den Konzertliedern erklangen auch Klärchens Lieder aus dem Egmont. So halten wir also nun bei einer offenen Fragestellung. Sie geben sich die Antworten jeder für sich selber und werden sagen, mein Gott, na, eigentlich hätten wir doch etwas Positives von Goethe auch gern vernommen. Nicht nur, dass er große Kompositionen verkennt. Dazu ist zu sagen, ein großartiges Ergebnis der Kulturgeschichte ist, dass die deutsche Kultur 800 Kilometer auseinander zwei Höhepunkte um 1800 erlebt. In Weimar und in Wien, in jeweils verschiedenen Künsten. Und Gott sei Dank ist das so gewesen. Aber Goethe ist ja nicht nur ein Künstler, der spontan auf die Kunsterscheinungen seiner Zeit reagiert. Er ist ein Mensch, der sich Kunst auch mühselig erarbeitet hat, ein ganzes langes Leben lang. Und jene Kunst, der am weitesten entfernt war, die Musik, erst recht mit Nachdruck und höchst nachhaltig. Ich brauche hier nicht ganz besonders darauf hinzuweisen, dass Goethe mit Zelter im Verein Bach wiederentdeckte und so Mendelssohn, persönliche Bekanntschaft, auf die neue Bach-Pflege aufmerksam gemacht hat, ja, gestoßen hat. Das ist eine der großen musikhistorischen Daten, die Goethe und Zelter auszeichnen. Nun könnte man vieles noch über Goethes Musiktreiben sagen. Ich möchte aber mit einer ganz anderen Perspektive schließen, nämlich Goethe als Musikhistoriker. Bei diesem mittelbaren Verhältnis zum Genuss der Musik und zur Erarbeitung musikalischer Techniken blieb es bei Goethe. Alles in allem gesehen blieb es wohl ein Leben lang. Ich kenne Musik mehr durch Nachdenken als durch Genuss und also nur im Allgemeinen. So gesteht er Zelter gegenüber seine eingegrenzten Möglichkeiten. Goethe war sich dieser Lücke wohl bewusst und er strebte danach, sie wenigstens nach Kräften zu schließen. Er stand nicht nur allen Vertonungen und instrumentalen Zusätzen zu seinen Werken möglichst offen gegenüber. Er behandelte viele musikalische Probleme mit den ihm nahestehenden Musikern, ließ sich namentlich von Zelter musiktheoretische und musikhistorische Probleme auseinandersetzen. Er suchte aber auch die Nähe zur Musik, indem er etwa Diderots Dialog Rameaus Neffe ins Deutsche übersetzte und mit kenntnisreichen kulturgeschichtlichen, musikhistorischen Anmerkungen begleitete. Unter diesen Anmerkungen sind zeitgenössische, berühmt gewordene Einsichten in die damalige Musikentwicklung und sie erfahren durch Goethe eine souveräne Formulierung. Das bekannteste Beispiel ist wohl Goethes Versuch, die seit Glucks Pariser Kampf mit Piccini grundsätzliche Divergenz von deutsch-nordischer und romanisch-südländischer Musik zu charakterisieren. Er prägt dann jene Charakteristik, die in der Musik und Musikwissenschaft und allgemeinen Kulturgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert nachgeklungen hat. Ich will jetzt nicht mich so weit versteigen, zu sagen, als gültig empfunden wurde, aber nachgeklungen hat. Genießen Sie jetzt Goethes Text. Alle neuere Musik wird auf zweierlei Weise behandelt. Entweder, dass man sie als eine selbstständige Kunst betrachtet, sie in sich selbst ausbildet, ausübt und durch den verfeinerten äußeren Sinn genießt, wie es der Italiener zu tun pflegt. Oder, dass man sie in Bezug auf Verstand, Empfindung, Leidenschaft setzt und sie dergestalt bearbeitet, dass sie mehrere menschliche Geistes- und Seelenkräfte in Anspruch nehmen können, wie es die Weise der Franzosen, der Deutschen und aller Nordländer ist und bleiben wird. In einem Brief vom 11. Juni 1805 aus Berlin sagt er dazu: Rameaus Neffen habe ich gestern zum ersten Mal mit großem Genusse gelesen und es hat mich nicht wenig gekränkt, dass Sie, damals war er noch Persimmon-Center, und er mehr von der Musik verstehen als ich. Also, Zelter schreibt an Goethe: Rameaus Neffe habe ich gestern zum ersten Male mit großem Genusse gelesen, von Goethe angeregt. Und es hat mich nicht wenig gekränkt, dass Sie, nämlich Goethe, und er, Diderot, mehr von der Musik verstehen als ich. Gerechterweise sollte hier an der Stelle des Wortes Musik der Begriff Musikgeschichte gesetzt werden. Er versteht mehr von der Musikgeschichte als der andere. Eigenartigerweise kreisen Goethes Gedanken seit der italienischen Reise immer wieder um die verschiedensten musikalischen Bereiche. Es ist sehr bezeichnend, dass Goethe in jeder seiner Lebensphasen an Musik gedacht hat und wie er das auch bei anderen Gegenständen tut, immer wieder Erinnerungen daran in seinem Haus am Frauenplan festlegte. Und so hing denn auch eine tonleere Tabelle über dem Waschtisch, den Goethe tagtäglich benutzt hat. Sie sehen, er hat auch die Musik sehr ernst genommen. Danke.